Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Wir kommen immer wieder an Punkt, wo uns Menschen fragen, Product Owner Coaching sollte ich tun als Führungskraft oder als Agile Coach oder Scrum Master? Aber wie tue ich denn das? Was tue ich denn ganz genau? Ich weiß nicht so genau, wo ich anfangen soll. In dieser Folge kriegst du Antworten auf genau diese Frage, was du beachten solltest, wie du wirklich Mehrwert für deinen Product Owner, für deine Product Ownerin schaffen kannst und ihr damit zum Winning Team werdet für euer Team und eure Organisation. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und du hörst schon ein bisschen an meiner Stimme, falls du dem Podcast folgst. Es ist wieder so nasskalte Erkältungszeit. Ich glaube, das geht ja so gerade ganz vielen Menschen so, auch bei unseren Kunden, dass man manchmal so ein bisschen angeschlagen ist. Und trotzdem wollten wir uns heute hinter das Mikrofon stellen, denn bei uns tut sich wieder eine ganze Menge und uns umtreibt auch ein Thema, das wir heute mit dir zusammen hier erörtern möchten.
Das heißt, die heutige Podcast-Folge für dich hier live mit einer Tasse Tee. Und entsprechend wird's vielleicht auch ein bisschen philosophischer. Der Herbst ist ja oft dazu da, sich zurückzuziehen, also so von der Jahreszeit her eher einzukuscheln, zu reflektieren. Vielleicht geht der eine oder andere von euch schon in Richtung, Jahresabschluss. Der kommt für mich dieses Jahr irgendwie gefühlt viel zu schnell. Also gefühlt hat das Jahr noch nicht richtig angefangen. Das war ein echt etwas komisches Jahr für mich. Und ich habe letzte Woche mit meinem Team eine Retrospektive gemacht, die sehr gut rübergekommen ist. Und deswegen wollte ich sie hier an dieser Stelle auch noch mit dir teilen, bevor wir ins Thema einsteigen. Aber die Retrospektive hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Und zwar haben wir 26 before 26 gemacht. Und ich mache das ganz gerne privat, dass ich mal Mitte November innehalte und gucke, was sind denn die, jetzt in dem Fall, 26 Dinge, die in 25 noch passieren dürfen, damit ich klar aufgeräumt ins Jahr 26 starten kann. Und als Einleitung haben wir zuerst geguckt, ne, mit welchem Gefühl möchte ich denn 2026 starten und mit welchem Gefühl möchte ich 2025 abschließen und was sind dann die 26 Dinge, die noch passieren dürfen in 2025, damit wir mit diesem Gefühl abschließen und eben auch starten können. Eine Regel gibt's dazu. Das müssen so One-Off-Dinge sein. Also es kann nicht sein, dass ich sage, ich will eine Feedback-Kultur mit meinem Team etablieren. Das ist kein One-Off-Ding, sondern ein One-Off-Ding wäre, ich gebe explizit dem Peter ein Feedback. Oder ich möchte gerne einen Workshop oder eine Retrospektive zum Thema Feedback machen. Das könnte sein. Oder ich esse ein gesundes Frühstück und nicht, ich habe eine gesunde Frühstückskultur für mich entwickelt. Also es müssen One-Off-Dinge sein und in gewissen Jahren erreiche ich diese Liste, in anderen Jahren ist es eher ein Start, mir Dinge bewusst zu werden, aber das hat nochmal ganz viel aufgeräumt für uns als Firma und auch viel Gespräch zutage gefördert, weil wir haben natürlich nicht geendet mit, wir teilen uns die Listen, sondern wir haben geendet mit und was darf in unserer Zusammenarbeit sich verändern, damit diese Dinge möglich werden. Was brauche ich von anderen, damit diese Dinge möglich werden? Das hat für uns als Firma nochmal ganz viel, ich würde sagen, Zusammenhalt gegeben und auch wichtige Themen hervorgeholt. Und darum geht's mehr oder weniger in diesem Podcast wieder wichtige Themen hervorholen. Und wir beleuchten das jetzt unter der Product Ownership Brille, weil wir hatten auch ein super spannendes Training in der letzten Zeit? Da magst du vielleicht noch ein bisschen was. Also du warst da im Lead, ich war nur einen halben Tag da in diesem Training.
Ja, und Inhouse-Product-Owner-Schulung. Und das ist natürlich immer auch ein Anlass, so ein bisschen reinzufühlen, wie wird Product-Ownership da eigentlich gelebt? Und jetzt hast du schon eigentlich das erste Tool rausgehauen und wir wollten noch ein bisschen plaudern. Und zwei
das erste Tool?
Mit 26 for 20, das war schön. Ich habe diesen, wie starte ich ins neue Jahr, mit welchem Gefühl, das hängt jetzt bei mir an der Türe und das begleitet mich jetzt auch so über die Jahreswende. Und zwei Weihnachtsfeiern stehen auch noch an, nämlich unsere eigene. Und ich habe im letzten Podcast schon erzählt, dass ich jetzt auch so als Event-DJ noch nebenbei arbeite. Ich habe eine Buchung als für eine Weihnachtsfeier noch reingekriegt. Das heißt, irgendwie einen Tag nach unserer Weihnachtsfeier werde ich dann auflegen gehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Habe schon so ein paar ziemlich kranke Weihnachtssongs mit irgendwelchen Elektro-Remixen irgendwie runtergeladen, damit das nicht irgendwie zum dritten Mal Wham in Folge ist. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Und ja, aber um mal so aufs Thema zu kommen, Product Ownership. Ich habe als Scrum Master Jahre...
ein bisschen von einem Seminar erzählen? Wir wollten ja mehr erzählen aus unserem Alltag. Das war jetzt auch ein Wunsch von euch, dass wir noch ein bisschen mehr Einblick geben. Also, oder ne, vielleicht ein bisschen erzählen, was ist grundsätzlich das, was wir immer merken, wenn wir Product Owner Seminare geben? Das finde ich nämlich eigentlich spannend.
Ja, ich glaube, in dem Fall war das einfach auch ein sehr speziell gelagertes Seminar, weil es darum ging, dass diese Menschen schon auch verstehen wollten, wie geht Product Ownership, aber dahinter gelagert auch so ein bisschen Kulturtransformationsagenten sind. Das heißt, über diese Ebene der fachlichen Führung schon auch eine Wertekultur etablieren wollen, also auch ein bisschen Product Owner durch die Scrum Master durch die Blume sein wollen. Und da hängt natürlich auch eine Verknüpfung mit zusammen, um die es in diesem Podcast geht, nämlich dieses, naja, es gibt irgendwie verschiedene Ebenen und da beziehen wir uns jetzt auf Arnold Mildell, der erstmal ja Physik am MIT studiert hat und danach noch analytische Psychologie in Zürich, am C.G. Jung-Institut. Und eine spannende Kombi, also jemand, der eher so vielleicht von der Welt der modellhaften Beschreibung stark analytisch kommend, dann auf die modellhaften Beschreibungen und die Analytik eines Psychologen gewechselt ist und diese Dinge irgendwie zusammengebracht hat in dieser prozessorientierten Psychologie, die er beschrieben hat. Und da gibt es halt einfach ein ganz spannendes Modell, was in diesem Workshop sehr stark fühlbar war, dass das da eine Rolle spielt. Und das ist selten so, dass ich in einem Product Owner Training dieses Modell bringe, weil das für mich eigentlich wirklich mehr in den Raum des Performance Coaches reingehört und da viele Dinge erklärt. Aber eben weil und diese Product Owner so veränderungsgelagert waren, kam das dann da zum Vorschein. Das hat mich einfach nochmal zur Reflexion gebracht. Wie spielt das eigentlich mit Product Ownership zusammen? Diese drei verschiedenen Ebenen der Realität.
Und ganz kurzer Rant an der Stelle. Also was wir immer wieder merken, wenn wir Product Owner Training geben, ist, dass sehr, sehr viele Product Owner mit extremen Scrum Master Fragen kommen. Also das ist immer so ein Scrum Master Training und in versteckt ist und die zwar schon auch Product Owner Themen haben, aber da für das Level, wo sie sind, oft genug Tools etc. haben. Da würde noch ganz, ganz viel mehr gehen. Also unsere Kollegen vom Agilen Bütchen in Köln, die ja unglaublich gute, tiefe Product Ownership machen zum Beispiel, die haben da noch, also Produktwerke ist der Podcast, die haben da noch...
Ich wollte sagen, das Bütchen gibt es glaube ich nicht mehr.
Das Bütchen gibt es nicht mehr, leider. Aber die Produktwerke als Podcast hier, ne, da ist nochmal ganz, ganz, eine ganze Riesenwelt dahinter. Aber ganz oft, wenn Menschen bei uns so ins Einstiegstraining kommen, merken wir, die haben eigentlich schon ganz, ganz viele Tools. Aber sie haben ganz viele dieser Schnittstellenfragen zwischen Scrum Master und Product Owner. Und das, warum sage ich, es ist ein Rant? Ich glaube, oft haben die nicht den richtigen Scrum Master Partner an ihrer Seite, nicht den richtigen Agile Coach an ihrer Seite, der mit ihnen auch in diese Product-Themen eintaucht. Und zur Hölle, wenn wir das als Scrum Master oder Agile Coach nicht machen, dann erfüllen wir da unsere Aufgabe nicht. Ne? Also wir haben eine Dienstleistung am Team, eine Dienstleistung am Product Owner, eine Dienstleistung am gesamten System. Und ich merke, viele, viele, viele Scrum Master und Agile Coaches, viele Führungskräfte, die sagen dann immer so, Product Ownership ist ja der Product Owner, den lassen wir in Ruhe. Und da ist aber so ganz viel dahinter, was wir eigentlich als Scrum Master und Agile Coaches beachten dürfen, wo wir in der Dynamik mit dem Product Owner einfach wirklich ein Winning Team werden können und dann das gesamte System befähigen können. Und deswegen bringen wir an der Stelle auch mal dieses Modell, weil das Modell so wichtig ist für mich als Agile Coach, wenn ich diese Product Owner Rolle betrachte und wo ich meinen Product Owner vielleicht weiter befähigen darf, wo ich Fragen stellen darf, wo ich reingehen darf. Und das ist nämlich eine weitere Frage, die wir dann zum Beispiel wir haben in unserem Team Performance Accelerator ein agiles Programm, ein sehr exklusives agiles Programm von Individuen, also Agile Coaches, Führungskräfte, sehr viele Führungskräfte, ein paar Agile Coaches, die mit uns in einem hybriden Setting sich treffen. Und da kommt ganz oft die Frage, wie mache ich denn das mit dem Product Owner? Wie unterstütze ich den Product Owner? Wie coache ich denn den Product Owner? Und dieses Modell von Mindell könnte dir einen Anhaltspunkt geben, wo du einfach mal drauf gucken kannst. Mindell hat beschrieben, dass man die Welt in drei Realitätsebenen angucken darf. Und meistens die meisten Firmen, die meisten individuellen Menschen, die meisten Systeme und nur ein Team, eine Organisation, eine Abteilung ist für uns ein System, haben immer so eine prädominante Ebene, die wir angucken, je nach Kultur. Aber wenn wir nicht sehr ausgeglichen sind in den Ebenen, wie wir die Welt angucken, dann sind wir in Disbalance und dann fehlt uns einfach etwas.
Also meine Brille, um zu beobachten, was ist da um mich rum los, und starten wir mal mit der ersten Stufe der Konsensrealität. Ja, die ist eigentlich so, darauf können wir uns einigen, das sehen wir alle, diese Dinge, also messbare, beobachtbare Welt, das sind so die Rollen, die Prozesse, die da sind, vielleicht KPIs, Backlogs, Roadmaps, all diese Dinge, die so extrem anfassbar sind, auf die wir uns geeinigt haben, die also für uns alle so erscheinen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt sagen, ein Ausdruck der Konsensrealität ist, vor uns sind gerade zwei Shure-Mikrofone, durch die wir irgendwie sprechen, SM7B, ja, da kann man, steht auch drauf, die Modellnummer, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist Konsensrealität. Und für uns beide zumindest hier, Jasmin und ich, die hier gucken. Und das ist so die direkt messbare, beobachtbare Welt. Da gibt es jetzt auch kein, ist das so rum oder irgendwie so rum, sondern das ist so.
Genau. Und dann gibt es die nächste Realität, nämlich die Traumwelt, also das Dreamland. Das sind innere Bilder. Ne? Das ist schon schwieriger zu versprachlichen, weil wenn ich es so quasi versprachliche, hole ich es in die Konsensrealität. Aber es ist ganz wichtig, dass das da ist. Ne? Innere Bilder, Visionen, das Wissen, wo ein Produkt zum Beispiel hingehen könnte, auch Dynamiken im Team, Konflikte oder auch die ganzen Stakeholder-Verflechtungen, die ich habe, die vielleicht noch nicht so ganz, die auch, wenn man drüber reden würde, wir nicht direkt in Konsens kommen. Nicht jeder sagen kann, ja klar ist das so. Also ne, wenn wir sagen, so ne, um dem geht's immer gut und mit dem geht's einfach und mit dem habe ich immer meine Schwierigkeiten und der kackt mir immer meine Roadmap rein, dann wird sicher jemand kommen und sagen, der kackt in die Roadmap, das ist ja der coolste Mensch auf Erden. Nö, mit dem habe ich super einfach. Also ne, das sind Dinge, da haben wir keine Zahlen, Daten, Fakten dahinter. Das ist gefühlt, ist es immer objektiv und total da, aber eigentlich ist es das nicht. Das ist das Dreamland.
Das laden wir ja auch ganz gerne einmal als Coaches oder wenn wir in einem Raum sind, dann kann das dieser Download sein von wegen, ich spüre gerade, irgendwas hat sich verändert in der Dynamik im Raum. Was genau ist denn das? Und dann können wir das auch irgendwie explorieren. Aber dann erst wird das wieder so zu einer Konsensrealität, wenn wir das dann gemeinschaftlich ausgesprochen haben und darauf geeinigt haben, das ist irgendwie, weil wir gerade so angespannt sind, weil die Zeit heute kurz ist für den Workshop zum Beispiel.
Und dann
könnten wir noch eine Ebene darunter auf die Essenzebene wandern. Und das ist so eine Ebene, die ist schwer zu versprachlichen. Da geht es um tiefes Verbundenheitsgefühl, vielleicht auch ein Sinngefühl, auch so das Warum und diese, also dadurch, dass mir schon fast die Wörter fehlen, die zu beschreiben, das ist so das, was einen irgendwie im tiefsten Kern zusammenhält. Also in der Firma vielleicht so dieser ganz, ganz ursprüngliche Grund, warum diese Firma überhaupt zusammengefunden hat. Oder ne, was ist hier die Essence-Ebene unseres Podcasts? Also im Dreamland würde ich sagen, ne, das ist ja so eher metaphernhafte Beschreibung. Irgendwie ist das ja für uns so ein Herzensprojekt vielleicht. Oder es ist irgendwie auch so ein bisschen qualitative Zeit unserer Paarbeziehung.
Manchmal. Also auf jeden Fall, ne, wenn wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, ne, was ist so ein bisschen abhanden gekommen, warum haben wir nicht mehr gepodcastet? warum podcasten wir wieder? Was haben wir wiedergefunden? Und da ist definitiv, uns ist die Essenz abhanden gekommen. Uns ist dieses ganz tief verbundene Why. Was bringe ich in die Welt? Und das verändert sich ja gerade bei uns noch viel, viel mehr. Dadurch, dass wir das wieder so stark gefunden haben, verändert sich auch gerade extrem, welche Aufträge wir annehmen, wo wir reingehen, welche Produkte wir stricken. Wir wollen noch mehr Menschlichkeit in die Welt bringen. Wir wollen noch mehr Produktivität in die Welt bringen, weil wir sehen, hey, das braucht es, und in der Verbindung, es ist möglich. Wir sind unsere Produkte noch mal ganz stark am Schärfen. Also wenn man diese Essenz wieder gefunden hat, dann hat man so eine ganz krasse innere Klarheit, die man manchmal nicht versprachlichen kann, aber wo es einfach nur logisch ist, dass man macht, was man macht. Und Teams, die eine starke Essenz haben, das sind Teams, die sich wirklich auch trotz allem immer aufeinander verlassen. Die wissen, wofür sie tun, was sie tun, wieso jeder Einzelne da ist. Die wissen, warum sie aufstehen. Die wissen, warum Dinge wichtig sind. Die wissen, warum man Vollgas gibt. Genau, das ist so diese Essenzebene. Das ist ganz schön schwierig zu betiteln, aber vielleicht fangen wir gerade damit an, warum ist es wichtig, dass ein Product Owner das hat? Also es gibt auch Studien, das ist jetzt nicht Mindell, sondern Scottman, der hat belegen können, dass wenn Paare kurz vor der Trennung stehen oder wenn Paare in Krise sind und man mit diesen Paaren an der Essenz arbeitet, also im Prinzip diese Frage zum Beispiel stellt, was war so der Initial Spark, den ihr hattet? Was hat dich angezogen an dem anderen? Was hat die Schmetterlinge verursacht? Dann können Paare in der Krise, die noch eine Chance haben, das bezeichnen. Die können das verbalisieren. Die müssen auch suchen und die müssen sich auch erinnern und so, aber da kommt was. Die können das durchaus verbalisieren. Und Paare, die sich später trennen und scheiden lassen, können das nicht mehr verbalisieren. Da, ich weiß nicht, hat unser Gehirn keinen Zugang mehr zu. Schmeißt es weg oder was auch immer dann da wirklich so passiert im Gehirn, das kann ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie haben diese Paare keinen Zugang mehr dazu. Und diese Essenzebene, die ist unglaublich wichtig, gerade in diesem komplexen Raum, weil wir machen ja da Produktentwicklung, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Das heißt, wir müssen ganz viel lernen, wir müssen ganz viele Rückschläge verkraften. Wir müssen meistens ganz viele verschiedene Stakeholder unter einen Hut bringen. Das ist alles einfach arg anstrengend. Und dieser Raum von ich weiß nicht, was ich nicht weiß, ich habe einfach konstant Unsicherheit, der tut uns auch nicht gut als Mensch oder tut uns nicht gut. Der fühlt sich nicht natürlich und sicher an. Wir Menschen wollen ja immer Sicherheit. Unser Gehirn will Sicherheit. Unser Nervensystem will Regulation und Sicherheit. Der fühlt sich nicht so gut an. Und ich kann in diesem Raum umso besser sein, wenn ich tief verbunden in meiner Essenz bin. Übrigens ist die Essenz auch total wichtig für uns Coaches. Immer wieder diese Verbindung zu haben, wieso tue ich, was ich tue, diese Erdung zu haben. Und daran kann man mit Product Owner immer wieder arbeiten. Ich merke, Product Owner brennen ganz, ganz schnell aus und hinterfragen ihre Rolle, die ich unterstütze auf jeden Fall, immer wieder, weil so viel Gegenwind kommt. Und wenn wir dann Essenzarbeit machen, und wieso ist es wichtig, was du tust? Warum hat es dir eigentlich mal Freude gemacht? Was brauchst du da drin, um Freude zu empfinden? Dann haben wir einfach diese Ressourcenstärkung, die wir brauchen, um gut in unsere Rolle zu sein. Das kann ich auch als Agile Coach machen, das kann ich auch als Führungskraft machen.
Ja, Konflikte oder Blockaden, die da auftauchen im Weg zu der Roadmap, die man erledigen will, die Ursache dafür ist eigentlich fast nie die Konsensrealität. Aber da versuchen wir halt am meisten zu reparieren und versuchen irgendwie Tools auszuwechseln. Und deswegen lasst uns mal gerade über diesen sichtbaren Teil der Arbeit des Product Owners sprechen in der Konsensrealität. Also da sind halt so Dinge wie das Backlog-Management, die Priorisierung, das Sprint-Review, wie das genau läuft, KPIs, Roadmaps, vielleicht auch User-Stories, schreibe ich die links rum oder rechts rum, ja, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Also da ist man so sehr stark auf dieser, so geht eigentlich irgendwie Product-Management-Ebene. Aber auf dieser Ebene, da sind Tools auch super wichtig, die sind auch hilfreich, aber das ist nur die Oberfläche. Denn darunter, wenn es da Spannungen gibt, dann hilft das beste Backlog nichts und dann braucht man was anderes. Da muss man in diesen unsichtbaren Teil eintauchen der Produktarbeit, der ja auf einfach einer anderen Bühne spielt.
Und was wir ganz oft erleben, und das kann ein Start des Product Owner Coachings sein, aber es darf nicht das Ende sein, dass man Mit dem Product Owner. Also, ne, bist du eine Führungskraft, guckst du das mit deinem Product Owner an, bist du ein Agile Coach, guckst du das mit deinem Product Owner an, bist du ein Product Owner, guckst du das hoffentlich selber an. Dass man da mal guckt, was ist denn da und was fehlt? Ne, also, haben wir eine Roadmap oder fehlt die? Wie sind unsere Anforderungen geschrieben? Sind die klar genug oder nicht? Haben wir eine gute Priorisierung? Ja oder nein? Haben wir irgendwie eine Stakeholder-Map? Wissen wir, wer unsere Stakeholder sind? Haben wir Personas oder Zielgruppen? Richten wir uns daran aus? Ist unsere Priorisierung kongruent mit den Zielgruppen, die wir sagen, dass sie wichtig ist, etc. Also all diese Dinge sind wichtig. Wie läuft unser Sprint-Review? Ich sage ja immer, ne, wenn ich wissen will, wie Scrum ist in einem Team und ich nur ein Meeting angucken kann, dann gucke ich mir das Review an. Da weiß ich schon ganz schön viel, wie die scrummen oder nicht scrummen. Also wie ist unser Review? Was hat das für eine Qualität? Welche Interaktionen haben wir da drin? Welche Kommunikation haben wir da drin? Erfüllt es diese Bedürfnisse, die wir haben an ein Review, nämlich Feedback zu bekommen, aber auch unsere Roadmap weiter zu planen, unsere Stakeholder zu informieren und ganz viel zu lernen über unser zukünftiges Backlog und über unsere vergangene Arbeit? Das gucke ich mir alles an und natürlich möchte ich, dass das alles da ist. Aber meistens, wenn ich auf dieser mechanischen Ebene der Konsensrealität bleibe, im Sinn von, wir haben keine Priorisierung, wir müssen die jetzt irgendwie einführen, dann komme ich ganz schnell an die Konflikte, die entweder in der Traumwelt, also im Dreamland sind, oder sogar in der Essenz. Und da darf ich als Agile Coach, als Führungskraft, die einen Product Owner begleitet, gucken, woran liegt es denn, dass es nicht da ist? Was ist das Missing Piece? Und das Missing Piece ist meistens nicht, dass Menschen zu doof sind, eine Priorisierung zu machen. Das ist den Menschen durchaus klar, dass das irgendwie helfen könnte, ne?
Ich mach mal ein Beispiel aus der Traumwelt, diesem unsichtbaren Teil der Produktarbeit. Zum Beispiel war ich vor Jahren mal in einem Projekt, da ging es darum, eine andere Applikation zu ersetzen im Prinzip, also das Legacy-Produkt zu ersetzen durch eine Neuentwicklung. Und weil man natürlich jetzt ganz viel auch an Hoffnung auf dieses Neue gesetzt hatte und da auch viele Ressourcen reingesteckt hat und auch zum Beispiel war ich als Coach daran unterwegs in dem Neuen, da darf natürlich das Alte auch nicht mehr so richtig sexy bleiben, weil sonst gibt es ja gar nicht so viele Gründe, das Neue zu machen auf einer emotionalen Ebene. Da ist natürlich schon die Spannung drin, ne? Wie hält man dann Leute noch in diesem Legacy-Umfeld? Also, dass die Entwickler, die da noch weiter tätig bleiben müssen und sollen, nicht die Lust daran verlieren und den Sinn, wenn da jetzt immer weniger Ressourcen rein investiert werden, auch weniger Aufmerksamkeit von der Führung reinfließt und so weiter. Weil solange, bis das Neue dann irgendwie auch einsatzfähig geworden ist, muss das Alte ja trotzdem weiter betreiben. Und auf der anderen Seite war es aber irgendwie wichtig, dass man, damit das Neue genug Energie kriegt, das Alte immer so ein bisschen geschmäht hat. Also wie so ein bisschen wie so eine Bad Bank wurde das irgendwie immer mehr, dieses Projekt, das Altprojekt. Und das hat eine ganz, ganz komische Dynamik ausgelöst. Das heißt, da waren eigentlich so verdeckte Widerstände gegen das Alte irgendwie da, die so auch so ein bisschen, man sagt ja manchmal, für eine Veränderung brauchst du auch irgendwie ein Feindbild. Das hatten die aber in der gleichen Firma aufgebaut und das war total schwierig für alle Seiten, weil natürlich die im Altprodukt noch drin waren, sich nicht gewertschätzt mehr gefühlt hatten und dann auch so ein bisschen Stimmung gemacht worden ist, führungsseitig. Sehr herausfordernd und auf einer Ebene, die du nur zwischen den Zeilen immer hast greifen können. Also die war jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Werkzeugen niedergeschlagen oder so, vielleicht irgendwann als eine Ableitung. Aber das war einfach so ein Thema, was dahinter lag, das sich auf einer Ebene abgespielt hat. Ja, das war eher diese Traumwelt, also so unterschwellige Machtspiele im Unternehmen, auch Emotionen verschiedenster Natur in den Teams, von Hoffnung und Vorfreude, dass man am Neuen arbeiten kann, wie gleichzeitig irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie erschöpft, weil ich an diesem Alten irgendwie da dranbleiben muss, was wenig Aufmerksamkeit immer noch bekommt. Und und dann halt so diese inoffiziellen Stories von irgendwelchen Stakeholdern, die dir nicht wirklich erzählt haben, was los ist, sondern halt auch manchmal so ein bisschen politische Blender erzählt haben. Ja, also da so als vielleicht so als Leitfrage, was will ich hier eigentlich? Also was will gesehen werden, was will ausgesprochen werden, was nicht so anfassbar ist, nicht so auf der Konsensebene ist.
Und das, was da in dieser Traumwelt nicht ist oder nicht stattfindet, das hat unglaubliche Auswirkungen eben auf diese Konsensrealität. Deswegen sind uns diese Ebenen so wichtig und da kann man das aus diesen Brillen angucken. Also nur wenn eine Priorisierung eben nicht stattfindet, weil Altprodukt und Neuprodukt nebeneinander existieren müssen und dürfen. Ich hatte es auch schon mal andersrum, dass man gesagt hat, hey, wir müssen ein neues Produkt bauen, aber eigentlich ist das alte, das war ja so tailor-made, das ist richtig geil. Eigentlich soll das neue Produkt alles können, was das alte können soll. Und da hat man aber irgendwie gemerkt, das hat gar nicht so richtig funktioniert, weil das alte Produkt ist ja aus einem bestimmten Grund auch alt. Und da konnte man gefühlt gar nicht so richtig hingucken, weil man hat ja jetzt ganz viel rein investiert in dieses Altprodukt. Und ne, das ist so diese Investmenttheorie, das ist so, also wenn du ganz viel rein investiert hast, kannst du es auch schlecht gehen lassen. Und deswegen konnte man auch gar nicht so richtig schlecht darüber reden. Und dann konnte man aber im Neuen auch keine Priorisierung machen, weil ist ja eh alles wichtig. Und dann haben die wirklich von einer, also ne, an einer Baustelle gearbeitet, an der nächsten, an der dritten. Das hat aber nie ein konkurrentes Produkt gemacht. Und da dann mal reinzugehen von, okay, trotzdem, dass alles wichtig ist, was wäre unser MVP? Womit könnten wir denn starten? Und da hat sehr viel dieses Visionsarbeit gebraucht, dieses mutig sein, trotzdem zu starten, mutig sein zu sagen, hey, wir werden in 2 Jahren nicht ein 30 Jahre gewachsenes System ablösen. Das ist nicht möglich. Aber was für ein Paket schnüren wir, was vielleicht trotzdem Mehrwert für irgendjemand hat, weil wir Dinge einbauen, die einfach gar nicht möglich sind im anderen. Und das war dann möglich, also da wirklich ins Träumen zu gehen, weil man gemerkt hat, dieses Team hat sich gar nicht getraut zu träumen, weil es war dieses Ding von, hey, wir müssen in 2 Jahren was ablösen, was andere in 30 Jahren gebaut haben. Ja, natürlich ist das nicht möglich. Du wirst auch in 2 Jahren nicht die Ehe deiner Eltern aufbauen, wenn du die Ehe deiner Eltern toll gefunden hast. So, das Dinge brauchen Zeit, aber du wirst in 2 Jahren was machen können, was toll ist. Und da in das Träumen reinzugehen und Ende der Geschichte, wir sind viel früher als 2 Jahre natürlich live gegangen, das hätte ich auch nie akzeptiert, sondern wir sind auch nach 7 Monaten live gegangen mit einem Paket, das im alten System nicht möglich war und halt mit Absprungpunkte, wo man nochmal ins alte System gemusst hätte, hätte man andere Dinge gebraucht, siehe da. Diese Absprungpunkte wurden nicht verwendet, weil für den 0815 Standardkunden hat es die nicht gebraucht. Und dann kann man auch gucken, okay, was braucht es denn wirklich noch? Was? Na, dann kann man datenorientiert dahinter gehen. Aber dieses Team hat diesen Spark von, wir dürfen träumen. Wir dürfen uns das Neue anders erdenken und trotzdem darf das Alte gut sein. Es muss nicht scheiße sein, damit das Neue anders sein darf.
Genau, und ich glaube, das ist wichtig dabei, wenn man in das Traumland reingeht, das Dreamland. Dann können ja Träume auch durchaus zueinander passen oder auch eben nicht. Ich war mal in einem Webseiten-Relaunch, ganz große, bekannte deutsche Webseite. Da gab es ein UX-Team und dann gab es die Entwickler. Und die hatten einfach einen sehr unterschiedlichen Traum von diesem Relaunch. Und das drückt sich dann lustigerweise auch in der Consensus-Reality aus. Zum Beispiel gibt es dann irgendwelche UX-Story-Points, in denen geschätzt wird und gleichzeitig gibt es irgendwie Entwickler-Story-Points. Und jeder versucht eigentlich so auf sein Ding hin zu optimieren und die UXler wollten dann so einen vorlaufenden Prozess, damit sie definitiv die Hoheit in der Hand haben, wie dann dieses Neue irgendwie auf jeden Fall aussehen wird. Und die Entwickler haben dann immer wieder Sachen halt abgeschmettert, die so gar nicht realisierbar waren, aber halt irgendwie 4 Wochen später, nachdem UX sich das alles schön überlegt hat, also irgendwie schon auch dysfunktional, weil da eben auch so ein Identitätsunterschied zwischen diesen 2 Gewerken irgendwie da war und so unterschiedliche Träume, die nicht miteinander synchronisiert waren. Und das ist halt auch was, was ich im Product Ownership irgendwie brauche, dass ich die Leute, die dann an meinem Produkt zusammenarbeiten sollen, auch deren Träume übereinander lege in meiner Vision, dass dieser Raum eben, dass man auch gutes UX machen kann und gute Technologie machen kann, obwohl das vielleicht ein widersprüchlicher Traum in manchen Aspekten ist, den man immer wieder integrieren muss.
Und genau da darf man einen Product Owner unterstützen. Ich habe auch schon mal einen Product Owner gehabt, der immer gesagt hat, ich brauche keine Vision. Und wenn wir da irgendwie dahinter gegangen sind, war da eigentlich gar nicht so ein, ich brauche keine Vision. Sondern eigentlich war die Aussage, ganz ehrlich Leute, ich habe keine Lust mehr, dass meine Vision jetzt nochmal zerschlagen wird. Und ich glaube, da kann Kai auch ein Lied davon reden, weil Kai ist ja der Träumer von uns und das ist im wirklich besten Sinne des Wortes. Kai kann unglaublich gut träumen, sich Dinge erträumen, Visionen erträumen. Und er ist dann schon da, er lebt das schon. Und manchmal kriege ich das dann nicht hin, hinterherzukommen oder öfters nicht. Und dann erzählt er mir von seinen Träumen und Visionen. Und ich bin dann auch sehr brutal in dem Moment, weil ich dann keine Luft mehr kriege. Weil ich merke, also das in die Konsensualität zu holen, ist ja meistens dann mein Ding. Und ich denke so, holy cow, ich habe schon jetzt meinen Tisch mehr als voll. Birk. Und dann zerschmettere ich so seinen Traum. Und ich glaube, bei diesem Product Owner ist das auf einer organisationalen Ebene noch viel krasser passiert. Also der hat dann zwar schon so halbgare Visionen gespinnt für sein Produkt und alles fein, aber die er halt auch nicht weder vertreten noch ins Team geführt. Und dann hatte ich das krasse Gegenteil zur gleichen Zeit. Einer der Product Owner, der hat sich auch nie Product Owner genannt, aber faktisch war das der Product Owner. Aber es war, also ne, hierarchisch gesehen war es ein Head of irgendwas. Head of Digitalization, der hat eine Vision für dieses Produkt gehabt. Der ist in die Sprintplans reingekommen und hat gesagt, Leute, wir müssen das erfüllen, weil das und das ist mein Plan für euch und da wollen wir hin und das braucht der Kunde und ich habe gehört das und dann hat er diese ganzen Sachen verknüpft und der ist einfach mit dieser Vision und Identität, also der war Produkt. Der war sein Produkt. Er hat's gelebt, er hat's gefühlt, er hat's gespürt, er ist reingegangen, seine Argumentationslinie war immer relativ klar, weil er sich um dieses Produkt gedreht hat, aber der hat auch nicht so viel, doch er hat auch Gegenwind bekommen, brutal viel Gegenwind, aber der hat ihn irgendwie sehr verkraftet, weil er eben mit seiner Essenz auch verbunden war. Und der andere Product Owner, der hat einfach Gegenwind und Gegenwind und Gegenwind bekommen und im Prinzip wurde ihm nur gesagt, hey, ganz ehrlich, alles, was du dir da überlegst, ist uns alles scheißegal. Wir sind die Stakeholder, wir machen deine Roadmap, wir machen deine Planung. Du arbeitest mal Tickets ab, ne? Aber diese Verbindung dann auch, warum sind die Tickets wichtig für? Warum müssen wir das tun? Warum müssen wir als Team ein High-Performance-Team werden? Das kriegt man dann nicht mehr ins Team rein. Und du kriegst kein High-Performance-Team hin, wenn du nicht jemand hast, der an deinen Sieg glaubt. Wenn man die Fußballmetapher nimmt, kein Profi-Liga-Fußball-Team hat einen Coach, der sagt, ja, also ich brauche keine Vision. Also ne, vom Cup-Finale, nee, davon träume ich erstmal gar nicht. Das brauche ich ja gar nicht. Also wir spielen halt hier nur Fußball, ne? Es macht halt niemand. So wird das nicht werden. Und da mal dahinter zu gucken, von wieso träumst du nicht mehr? Und manchmal ist vielleicht auch die falsche Person, weil die Person sagt, hey, will ich gar nicht. Aber dieses Modell hilft einfach zu gucken, warum sind Dinge in der Konsensrealität nicht da. Und dann kann ich einmal in Streamland runtergucken.
Und da halt einfach Visionsarbeit machen und das ausmalen und da zum Beispiel eine Productbox gestalten oder diese Dinge, die wir alle in der Product-Owner-Schulung zum Beispiel auch vermitteln. Oder ich kann noch ein bisschen tiefer arbeiten, denn eigentlich ist so eine Leitfrage, wenn so ein Product Owner richtig Zugang hat zu seiner Essenz, dann strahlt die Vision und diese Teams folgen auch freiwillig. Man spürt das eigentlich, dass das wirklich so durch den, dann ist das Produkt eigentlich ein ganz natürlicher Liefergegenstand, den es einfach braucht, um diese Essenz zu realisieren. Und Firmen, die dazu eine gute Verbindung haben, da ist das auch so und da ist das auch sehr klar spürbar. Und da hängt natürlich auch an der Frage, möchte ich siegen? Ein ganz klares Yes, of course. Also, weil es ist der Sache dienlich und es ist wichtig dafür dahinter. Das heißt, da gibt es nochmal so eine tiefere Ebene, das ist auch mehr ein Gefühl, also diese Produktvision, als ein Text. Also man ist dann innerlich damit verbunden und hat da einen Flow und eine Klarheit drin und weiß einfach, es ist wichtig, das zu tun und deswegen machen wir dieses Produkt.
Darum sagen wir auch eher oft, wir mögen Achiever-Typen in der Product-Owner-Rolle, also wenn man das
die Lust haben durchzuziehen.
Leadership Agility Modell nimmt, Experten da drin zu haben, ist immer ganz schön schwierig, weil die einfach diesen Zugang zu Essenz auch nicht ganz haben.
Also die lieben die Essenz des Problems auf einer anderen Ebene einfach irgendwie.
Ja, ne? Experten lieben die Konsensusrealität. Das ist auch total okay. Also nur durch diese Realitäten durchlässig zu sein und die verschiedenen Realitäten gut leben zu können, hat was mit deiner Leadership-Fähigkeit zu tun. Und im Leadership-Agility-Modell, das ist ja ein entwicklungspsychologisches Modell und baut aufeinander auf, der Experte wird gebraucht, aber der Experte hat viel Zugang zur Konsensrealität, der liebt die Konsensrealität und vielleicht hat er Zugang zum Dreamland und zur Essenz, aber eher auf dieser Qualitätsebene, auf der tiefen Ebene, auf der fachlichen Ebene. Denn Product Owner, der sollte auf so einem Achiever-Niveau sein, wo einfach auch schon viel mehr Persönlichkeitsentwicklung passiert ist. Viel mehr Entwicklung passiert ist, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie kann ich Rückschläge zu meinen Gunsten nutzen? Wie kann mich das noch mehr anstacheln? Wie kann mich das zu noch mehr Leistung befähigen? Etc. Und dann habe ich einen besseren, klareren Zugang zu meiner Essenz. Warum tue ich diese Dinge? Oft tun die Menschen die Dinge auch, um Karriere aufzusteigen etc. Die haben mehr Biss dahinter. Und wenn ich natürlich ein Team haben will mit Biss, muss ich einen Product Owner haben mit Biss. Also es wird nie ein Team entstehen, das klar, positiv, lösungsorientiert etc. ist, wenn ich einen Product Owner habe, der einfach ein Schlumpf ist. Das geht nicht.
Papa Schlumpf war schon cool.
Das stimmt. Vielleicht mit Papa Schlumpf.
Der hatte Vision und Biss.
Genau.
Ja, jetzt ist ja auch die Frage, wie kann ich denn das in der Praxis irgendwie in diesen Alltag überführen in meinem Kontext? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach diese drei Ebenen sich mal vor Auge zu führen und sich zu überlegen, okay, wenn wir Product Ownership bei uns angucken und Produktmanagement, was sind denn die primären Ebenen, auf denen wir arbeiten? Sind wir da eher auf der Consensus Reality, wo wir viel auf eben der Tool-Ebene, den Fakten des Jetzt sind, oder gehen wir regelmäßig in Streamland? Wie sieht das aus? Was für Formate nutze ich vielleicht auch, um das Streamland greifbar zu machen? Auch um partizipativ daran zu arbeiten. Also nicht nur, Führung hat sich mal wieder eine Vision gemacht, hier ist sie, viel Spaß damit, Team. Führt ja oft nicht dazu, dass die Leute dann auch emotional irgendwo eingebunden sind in den Prozess, sondern wie kann ich das partizipativ tun, dass das Streamland irgendwo gemeinsam gewoben wird und da auch nicht eine Spaltung nachher im Team, auch nicht zwischen UX und Dev zum Beispiel irgendwie ist, sondern dass das ein gemeinschaftlicher Traum ist. Und was ist eben auf der Essenzebene da? Fühle ich dieses Produkt als Product Owner? Fühle ich das als Produktmanager? Ich weiß noch, in meinem Unternehmerforum, in dem ich lange Jahre war, da war das manchmal so, dass mich andere Unternehmer so ein bisschen beneidet haben darum, dass ich so ein Purpose-Business hier habe. Also sowas irgendwo, wo ich mich selber sehr drin sehe und einbringen kann und was auch viel das umsetzt, was mir wichtig ist im Leben. Und deren Job war dann, weiß ich nicht, ne, die leiten dann halt eine Firma von Schraubverbindungen oder sowas. Und ja, das ist natürlich also wie verbunden bin ich mit diesem Produkt oder finde ich auch, egal welches Produkt das ist, darin irgendwo eine Wichtigkeit, eine tiefe Relevanz für mein Leben. Und wenn man die auch noch herstellen kann, dann hat man natürlich auf allen Ebenen irgendwo gewonnen und kann sehr viel Kraft freisetzen und in die Welt bringen und auch in sein Produkt einbringen, ohne dabei auszubrennen oder auch an diesen Widerständen zugrunde zu gehen.
Und was du auch mitnehmen kannst von diesem Modell, ist zu gucken, ne, wenn Dinge auf der Konsensusrealität nicht da sind, auf welcher anderen Ebene besteht ein Lack oder ein Konflikt? Und wenn wir jetzt ins Coaching mit dem Product Owner gehen, dann beachte ich diese anderen Ebenen und gehe da sehr achtsam mit um und gucke immer wieder, okay, was ist da und woran müssen wir arbeiten und woran können wir zusammenarbeiten und wie kann ich dir eine Hilfestellung sein? Das eine ist die Hilfestellung zu sein, dass diese Dinge auf der Konsensrealität alle stattfinden und natürlich ich auch ein bisschen ins Teaching und ins Methodenlernen gehen kann etc., wenn ich da besser bin als der Product Owner, und das ist alles fair, aber wenn sie nicht da sind, zu gucken, okay, woran liegt es denn, was müssen wir auflösen, was können wir auflösen, wo kann ich dich unterstützen, wo ist es zum Beispiel ein Stakeholder-Konflikt, den wir zusammen auflösen können, damit du wieder ins Träumen kommen kannst etc. Und auch immer wieder in diese Essence auch reinzutappen, auch mit dem Team reinzutappen, weil auch wenn wir zum Beispiel psychologische Sicherheit als Konstrukt angucken, Menschen entwickeln nur psychologische Sicherheit, wenn sie wissen, warum sie tun, was sie tun und warum das wichtig ist. Ansonsten ist psychologische Sicherheit nicht wichtig. Und das ist viel zu viel Arbeit, dass wir als Mensch diese Sicherheit mit anderen Menschen entwickeln würden, weil das ist so viel innere Arbeit, das zu tun, wenn wir nicht wissen, dass es wichtig ist, dass wir das tun. Wenn wir nicht wissen, dass, oder wenn wir nicht dieses innerliche Gefühl haben von, ja, mich braucht es an genau der Stelle, wo ich bin, und uns braucht es an genau der Stelle, wo wir sind, für Folgendes. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf und dafür bringe ich mich ganz ein. Und nicht nur die Hälfte meiner Kapazität, sondern alles meiner Intelligenz. Und das ist Arbeit, das ist innere Arbeit, das ist psychologische Arbeit und das werden wir nur tun, wenn wir einen tiefen Zugang zu unserer Essenz haben. Und dieser tiefe Zugang, der darf sowohl aus der Gemeinschaft kommen, aus dem Kulturtraum, den wir als Agile-Coaches und Führungskräfte haben, aber auch aus dem Produkt raus, weil das Produkt muss eben sich in Sinnhaftigkeit haben, ansonsten wird das nicht funktionieren. Also auch hier immer wieder zu gucken, wie kriege ich ein bisschen Essence-Level rein, wenn mir uns das fehlt. Oder wenn wir ein Team sind, das sehr viel nur auf Essence und Dreamland rumschwirrt, zum Beispiel unser Team kann das ganz gut ab und zu, auch einfach weil Kai und ich das ganz gut können ab und zu, wie kriegen wir ein bisschen mehr Konsensus rein? Wie kriegen wir ein bisschen mehr Gutsi rein, ein bisschen mehr Performance rein, ein bisschen mehr Dinge, die wir auch tun? Also, jetzt muss ich sagen, wir kriegen das total gut hin für den Kunden und dann haben wir halt hier immer noch Produkte, die in der Phase der Entstehung sind. Und das machen wir gefühlt so nebenbei, neben dem, dass wir noch auf Kundenprojekte sind. Und da verharren wir schon noch ganz lange im Dreamland und im, das müssen wir aber noch genauer aufdefinieren und noch genauer erträumen und so, statt dass wir einfach rausgehen und probieren. Und da könnten wir zum Beispiel schnell in die Consensus Reality gehen, würde ich sagen.
Apropos Consensus Reality, ich glaube, unsere drei Kinder, die rufen nach uns und... Wir haben ja auch schon mal in der Podcast-Folge ein bisschen was darüber erzählt, dass wir auch ein Dreamland haben für unsere Familie. Und vielleicht gebe ich das auch einfach mal als offene Frage an dich, als unseren Hörer weiter. Und wir können da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was denn die Essenzebene eigentlich der eigenen Familie ist. Das, was einen so ohne Worte irgendwo zusammenhält. Also auch da im Privaten vielleicht eine interessante Überlegung, mal in dieses Modell entsprechend einzusteigen. Und wenn du gedanklich mit deinem Firmenkontext mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann freuen wir uns sehr, wenn du dich für ein Erstgespräch einbuchst. Wir haben verschiedene Formate, wie wir dich unterwegs begleiten können und mit solchen und auch anderen Modellen deinen ganz konkreten Kontext anschauen und schauen, was sind da die nächsten richtigen und wichtigen Schritte, damit ihr nach vorne kommt und etwas anderes, Wirksameres kreiert. In dem Sinne freuen wir uns, dass du uns zugehört hast bei dieser Folge vom Agile Growth Podcast und bald ist hier, genau, jetzt kommt langsam der Weihnachts-Vollgas-Modus, yes.
Genau, wir wünschen dir ein wunderbares Ende vom November und ein gutes in die Weihnachtszeit reinschlittern.
Ende vom November? Die Folge spielen wir erst 2 Wochen aus.
Hups.
Dann gucken wir mal. Also, bis dahin. Gute Weihnachtszeit.